Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Thema heute, da oben ist es ja schon. Wir haben überlegt, ob es eigentlich Spezies oder Spezies heißt. Gesagt, gesprochen wird, ich weiß es nicht, deswegen werde ich das Wort wahrscheinlich nicht so oft sagen heute. Diese Reihe ist tatsächlich eine Weihnachtsreihe. Ich kann euch das mal zeigen. An Weihnachten wurde Gott Mensch. Ne? Und deshalb erzählt natürlich Weihnachten etwas darüber, wie Gott ist auf der einen Seite, ein Gott, der Mensch wird. Aber, und von dieser Seite schauen wir uns das jetzt eher an, es sagt auch darüber, etwas darüber, wie der Mensch ist oder wie er sein könnte, der Mensch. So, in den ersten drei Adventssonntagen, die ihr da oben seht, da schauen wir uns sozusagen die Vorgeschichte zu Weihnachten an. So, die wirklich lange Vorgeschichte zu Weihnachten. Wie der Mensch Mensch geworden ist und was aus dem Mensch wurde. Und an dem vierten Advent dann geht es um die Menschwerdung Gottes. Gott wird Mensch, damit wir Menschen wirklich Menschen sein können. So ungefähr wird es, darum wird es sich ungefähr drehen. Aber heute fangen wir ganz vorne an und deswegen klingt es heute noch gar nicht weihnachtlich, aber es geht um den Menschen. Also wirklich ganz vorne, wir beginnen am Beginn der Menschheit, am Ursprung des Menschen, bei der Grundidee könnte man sagen. Ich hoffe, wir begegnen heute so ein bisschen der Grund-DNA des Menschen. Bevor ich was dazu sage, habe ich gedacht, es ist eigentlich wichtig, dass man zu so einem Thema, dass man das auch ein bisschen auf ein wissenschaftlich fundiertes, eine Grundlage legt, so. Diese Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir? Und deswegen hören wir uns einen kleinen Ausschnitt aus einem, wie ich finde, sehr guten Grundsatzreferat an, eines Mannes, der klüger ist als ich. Ein Denker, Schriftsteller, Philosoph, Künstler. Er hat 2005 den Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft bekommen. Also lasst euch mal am Anfang auf ein bisschen Theorie ein. Ist zwar ein bisschen zäh, die 2,5 Minuten, aber es ist einfach wichtig, um zu verstehen. Ja, ich weiß, leider ist nicht jedermanns Sache. Also sind wir mehr wert als der Wurm? Die Amöbe, das Geschnetz, die Suppe. Manchmal, ich versuche jetzt wieder ernst, ne? Manchmal, wenn man sich über die Menschheit Gedanken macht, und das macht man ja manchmal, man kocht sich eine Tasse Kaffee, setzt sich ans Fenster und denkt mal so über die Menschheit nach, dann könnte man auf den Gedanken kommen, und ich glaube, oft kommen wir tatsächlich auf den Gedanken, dass der Mensch das größte, das einzige Problem ist, was dieser Erdball so wirklich hat. So. Der Mensch ist sozusagen, das sind die Bad News for die Erde. Ja? Man könnte denken, ohne uns wäre die Natur intakt, wäre sie wahrscheinlich. Ohne uns wäre der Planet nicht ausgebeutet, überbevölkert, all das. Man hätte noch nie von grausamen Menschenrechtsverletzungen gehört, ohne den Menschen. Manchmal, wenn man so denkt und ein bisschen melancholisch drauf ist, dann könnte man sich schämen, ein Mensch zu sein. So, und dann hört man in der Kirche, und immer wenn ich Kirche sage, meine ich auch uns selbst, vielleicht so etwas Ähnliches Frustrierendes, der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch ist ein Sünder. Das macht ihn aus. Es mag sogar die harte Wahrheit sein, aber es ist einfach keine gute Nachricht. So, und unzählige Menschen laufen über diesen Planeten und schämen sich tatsächlich ein Stückchen dafür, dass sie existieren. Vielleicht nicht so sehr deswegen, weil sie sich für die ganze Menschheit schämen, sondern mehr, weil sie sich selbst im Grunde für wertlos halten. Vielleicht, weil sie wissen, dass ihre Eltern sie nicht gewollt haben oder weil sie Menschen sind, die dem Leistungsanspruch der Gesellschaft nicht gerecht werden. Das Gefühl haben, die Gesellschaft braucht mich eigentlich gar nicht, ich bin überflüssig. Was ich tue, gelingt nicht oder richtet auch noch Schaden an. Und ich glaube, mangelndes menschliches Selbstwertgefühl ist eine der schlimmsten Seuchen. Und sie breitet sich mit Rasen, ich glaube, schneller aus. Oder jedenfalls ist sie gefährlicher als die Schweinegrippe. Menschliches, was habe ich Selbstwertgefühl gesagt? Mangelndes Selbstwertgefühl, ja. So, und das Urteil der Religion kann einem dann noch den letzten Rest geben. Du bist ein Sünder, tu Buße. Wenn das die Botschaft der Kirche ist, die bei dir ankommt, dann weiß ich nicht, ob dir das hilft. Wenn das die einzige Botschaft ist. So, was ich mir heute deshalb erhoffe für diese erste Predigt in dieser Reihe ist, dass du am Ende mit erhobenem Haupt hier rausgehst und mal ein Stückchen stolz darauf sein kannst, Mensch zu sein. So, denn das Menschenbild der Bibel ist keineswegs nur negativ. Die Bibel sieht den Menschen einfach irgendwie realistisch. So, wie du ihn auch siehst, wenn du die Nachrichten schaust. So. Und sie nennt die Entstellung des Menschen auch beim Namen. Aber sie redet auch von Wert, von immensem Wert des Menschen, von Würde, von Adel. Und das steht heute im Fokus und darum heißt der Titel Von seiner Größe. Und wir schauen ins Buch Genesis 2, 3, wahrscheinlich der bekanntesten Verse in diesem Kapitel, lese ich vor. Und ihr könnt hier oben mitlesen. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Das ist eigentlich eine der Kernaussagen der Bibel über den Menschen. Letztlich also eine der Kernaussagen der Bibel über dich. Ich habe heute die Predigt mal so brav in drei Punkte gegliedert und ihr habt sie auf eurem Zettel da auch stehen, damit ihr sie nicht vergesst, wenn ihr es euch merken wollt zumindest. Der erste Punkt heißt, der Mensch ist groß, weil er gewollt ist. Groß, weil gewollt. Also in diesem Text hier, das fängt ja damit an, dass Gott sagt, nun wollen wir Menschen machen. Oder wer den Luthertext oder die Einheitsübersetzung im Ohr hat, da steht, lasst uns Menschen machen. Eine kurze Nebenbemerkung, kommt man ja nicht drum rum. Mit wem redet Gott hier? Lasst uns, ne? Dahinter könnte die Vorstellung stecken, dass Gott hier mit dem himmlischen Hofstaat redet, ja? Engel, so, lasst uns. Eine zweite Möglichkeit ist, viele sehen hier die Trinität schon angedeutet, Vater, Sohn, Heiliger Geist, schon in der Genesis angedeutet. Eine dritte Variante, es gibt eine grammatische Form, die man Pluralis Majestatis nennt. Jemand spricht von sich selbst im Plural als Ausdruck seiner Macht. Ihr kennt das sogar, wenn man sagt, eure Majestät, ja, da ist eure, ist eigentlich ein Pluralwort. Oder tatsächlich wurde das wohl so früher gesagt, wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden verkünden folgendes Urteil. Also wir, obwohl man nur von sich redet. So, also, auch das könnte hier drin stecken. Ehrlich gesagt, mehr sage ich dazu nicht, weil es ist relativ belanglos für das eigene Leben. Aber ich dachte, ich muss was dazu sagen. So. Was aber nicht belanglos ist, dass Gott den Menschen will. Dass Gott den Menschen will. Der Mensch wird ja hier am selben Tag geschaffen wie die Landtiere. Vögel und Fische waren schon Tag vorher. Er bekommt keinen eigenen Schöpfungstag. Also er ist nicht so völlig abgehoben, so völlig in einer anderen Liga, dass man ihm einen eigenen Tag gegeben hätte. Mensch und Tier müssen sich sozusagen den Lebensraum auch ein bisschen teilen. Sondern jetzt muss ich wieder eine Nebenbemerkung machen, aber da komme ich auch nicht drum herum. Ich muss kurz was zu diesen Schöpfungstagen sagen, ne? Was ich jetzt sage, das ist einfach meine persönliche Sicht. Das kann man auch anders sehen. So, aber ich dachte, es ist nicht fair, darüber zu reden, ohne zu sagen, was ich denke. Also ich verstehe diesen Schöpfungsbericht nicht als einen historischen Bericht in dem Sinne, dass ich aufgrund dieses Textes glaube, die Erde ist in 7 Tagen erschaffen. So, für mich drückt dieser Text bildhaft aus, was ich glaube, nämlich, dass hinter der Existenz der Welt der Wille Gottes steht. So, wie diese Entstehung sich vollzog, dazu befrage ich eigentlich nicht so die Bibel. Der Autor dieses Textes war nicht dabei, so viel ist sicher. Das war nicht Adam, der das aufgeschrieben hat, oder Eva, oder wer. So, und ich rechne persönlich auch mit längeren Zeitraum, im Prinzip mit dem Zeitraum der Wissenschaft. So, jetzt wisst ihr einfach mal, wie ich darüber denke. Das tut eigentlich auch nichts zur Sache, aber ich dachte, das muss ich hier loslassen. Was es mir geht, ist nicht so sehr, mir geht es um eine tiefere Wahrheit, die in diesem Text steht. Nicht, das ist eine tiefere Wahrheit als die Wahrheit, wer hat recht, die Evolutionstheoretiker oder die Kreationisten, die mit 7 Tagen rechnen. Diese Diskussion steht mir hier, muss ich sagen. Die tiefere Wahrheit, die hier drin steckt, wird dann meistens übersehen irgendwie. Die tiefere Wahrheit, die da drin steckt, wenn man sich mal auf dieses Kunstwerk dieses Textes einlässt, Mensch und Tier werden zum Beispiel nicht zufällig an einem Tag erschaffen. Da gibt es eine Message. Der Mensch soll die Würde des Tieres achten. Es ist sozusagen, er ist auch nur ein Geschöpf. Er ist nicht dasselbe wie das Tier, aber er ist auch nur ein Geschöpf. Vielleicht könnte man sagen, Mensch und Tier sind sowas wie Geschwister. Ja, also auf jeden Fall füreinander verantwortlich. Derselbe Schöpfungstag. So, da steckt eine Message drin. Ich gebe es übrigens zu, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es gibt schon gute Gründe, Vegetarier zu werden. Irgendwie, wenn man das so liest. Ja, wenn ich nicht umkommen würde bei dem Gedanken, keine Rindersteaks mehr essen zu dürfen, würde ich vielleicht sogar darüber nachdenken. So, also, aber, und das steht auch nicht zufällig hier, da steht, lasst uns, nun wollen wir Menschen machen, nach dieser neueren Übersetzung. Also das steht auch nicht zufällig da. Von dieser Entscheidung Gottes, dass er so überlegt und dem himmlischen Hofstaat oder wem auch immer sagt, lasst uns das jetzt machen, das ist schon so eine Zäsur. Ja, das ist vorher ist davon nie die Rede. Sozusagen der Autor dieses Textes, der lässt Gott neu ansetzen und man merkt sofort, jetzt kommt die Story zum Höhepunkt. Jetzt kommt es zum Ziel der Schöpfung. Das ist wie so in meinen Worten, nun, ta-da-da-da, schaffen wir den Menschen. So, das andere war so, bildet so den Rahmen, aber jetzt kommt der Mensch. Also, die Message dieses ersten Punktes ist schlicht, aber extrem wichtig. Der Mensch ist bewusst gewollt und er ist bewusst ins Leben gerufen und bewusst als etwas Besonderes. Und das ist das, was mir an der Evolutionstheorie in ihrer Reinform nicht gefällt. Oder was ich nicht akzeptieren kann. Der Gedanke, dass es den Menschen gibt, ist reiner Zufall. So, der Gedanke, mit etwas Glück hätte auch der Maulwurf ein größeres Gehirn entwickeln können und dann würden wir heute von Maulwürfen regiert und sie wären zum Mond geflogen oder hätten Mozart hervorgebracht oder was immer. So, es ist, ja. Also, ich habe persönlich nicht so große Mühe damit, mir die Erschaffung des Menschen auch als Entwicklung vorzustellen. Mache mir selber persönlich überhaupt keine Mühe. Aber wo ich nicht mehr mit kann, ist, dass das einfach Zufall war. Dass dahinter kein Wille eines Schöpfers steckt. Niemand hat es gewollt. Also was mir an dieser biblischen Aussage wichtig ist, mit dem Menschen tritt tatsächlich etwas völlig Neues auf den Planeten. Etwas qualitativ anderes, nicht nur ein höher entwickeltes Tier. Wie das geschah, ist mir völlig nebensächlich. Aber dass es geschah, das hat direkt mit meinem Leben zu tun. Ob es geschah. Ob ich gewollt bin oder Zufall. Der Mensch ist aus meiner Sicht de facto kein Tier. Sondern er hat in den Augen seines Schöpfers einen besonderen Wert und eine besondere Aufgabe. Und ich finde, das ändert mein Denken über mich selbst und über das Leben, ob ich von welcher Voraussetzung ich ausgehe. Ob ich überzeugt bin, Existenz ist einfach irgendwie Laune der Natur, oder ob ich sage, wie immer der Mensch diese Erde betrat, dahinter steckt der Wille eines Schöpfers, dass wir sind, dass ich bin. Das ändert alles. Denn dann ist es eine besondere Ehre, Mensch zu sein. Und denselben Willen Gottes behauptet die Bibel ja praktisch kühn für jedes Mal, wenn ein Mensch neu zur Welt kommt. Ja? Da sagt die Bibel im Grunde, klar, das kannst du biologisch erklären, wie das passiert, dass ein Mensch geboren wird oder gezeugt wird. Warum das geschah, das erklärt dir dann nicht der Biologe, sondern gibt es Sexologen? Weiß ich nicht. Was der Grund dafür ist, ja? Dass das passiert. Vielleicht war es ein Versehen, vielleicht war es Wunsch, vielleicht war es sogar künstlich herbeigeführt, weil es nicht klappte. Das kann ich alles beschreiben. Die Bibel behauptet trotzdem kühn, ja, und in all dem ist trotzdem Gott der einen Menschen schafft und ins Leben ruft. Gott wollte, dass du auf diesem Planeten herumläufst. Du bist der kreative Output eines Star-Designers, der Werkzeuge benutzt, die Lust und Liebe heißen und der es mag, Leben zu schaffen durch Spaß. So ein schöner Gedanke. Also es ist etwas Großes, Mensch zu sein. So, an dieser Stelle wurde mir gestern, ich habe mir das extra hier eingeschrieben, an dieser Stelle wurde mir gestern langweilig bei meiner eigenen Predigtvorbereitung. Vielleicht ist ihr jetzt auch schon langweilig. Ernsthaft, ich war überhaupt nicht zufrieden mit dem. Weil ich irgendwie dachte, was sagst du hier? Du bist gewollt. Tolle Aussage. Also, Binsenweisheit. Ich finde eigentlich die Message ungeheuer wichtig, aber ich hatte das Gefühl, das kommt irgendwie nicht rüber. Das habe ich schon 33 Mal gehört. Ich habe echt lange überlegt. Ich habe gedacht, naja, kannst du einfach weitermachen. Die ertragen das schon mal. Dann fiel mir ein Gedicht ein von Hermann Hesse. Und jetzt weiß ich nicht, ob es dir hilft, besser zu verstehen, was ich meine. Weil es geht da drin nicht um Menschwerdung oder so. Aber es ist ein ganz bekanntes Gedicht. Ich lese mal vor. Seltsam im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen. Jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allen ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist Einsamkeit. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Wenn es keinen Gott gibt, der uns wollte, dann ist jeder allein, letztlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Schreck, der kann einen überall überfallen. Egal, was du gerade tust, dieser Schreck, der einen durchfährt, dieser beängstigende Gedanke, der lautet, ich bin ich. Also ich meine es so, meine Familie, meine Freunde, die mein Leben ausmachen, die Leute, die ich liebe, so, das bin nicht ich. Also wenn sie nicht mehr sind, wenn sie nicht wären, bin ich immer noch da. Ich bin immer noch ich. Ohne sie. Oder mein Job, mein Erfolg, mein Studium, das Haus, das ich gebaut habe, was weiß ich, was ich mir so sonst so aufgebaut im Leben, das bin auch nicht ich. Es könnte alles weg sein und ich wäre immer noch ich. Nicht mal mein Körper bin ich. Man kann mir den Arm amputieren und trotzdem bin ich noch ich. Und auch nicht meine Erinnerung oder Erfahrung. Mein Opa hat sie alle vergessen. Und er ist trotzdem noch er. Also, kennst du diesen Schreck, der einen durchfährt? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Dass du plötzlich merkst, ich bin eigentlich letztlich total auf mich zurückgeworfen. Es gibt nichts, was mir letztlich Halt gibt. So. Letztlich bin ich allein. Letztlich, ganz am Ende, spätestens, werde ich allein sein. Ich bin ein einsames Ich im weiten Universum. Ich bin einfach nur ich. Und irgendwann wird es erloschen sein, dieses Ich. Ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt. Das mutet einem total seltsam an, wenn einem das so aufgeht. Und meistens lenkt man sich dann schnell ab. Macht irgendwas. Was denkt an was anderes. So ist es aber, wenn der Mensch sozusagen nur über sich selbst definiert ist. So ist es, wenn ich, und das, deswegen erzähle ich das alles, so ist es, wenn ich nicht von jemand gewollt bin. Gedacht bin. Keine kreative Idee eines großartigen Künstlers. Kein Ergebnis eines unbegrenzten Willens. So. Jemand will diese Welt nicht ohne mich. Wenn ich das denke, ändert das alles. Dann bin ich letztlich nicht allein. Jemand wollte diese riesige Welt, in der ich mir verloren vorkomme, nicht ohne mich. So, ich habe für jeden dieser drei Punkte eine kleine Praxisidee. Steht auch auf dem Flyer, da steht aber nur so ein Stichwort, aber ich glaube, ihr könnt euch das dann merken. Wenn du das nächste Mal einen Sternenhimmel siehst, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt in deinem Leben, den Weltraum, wie Schneider das sagt, wenn du das nächste Mal siehst, so, dann bleib doch mal einen Moment stehen und frag dich, was ist, wenn du einfach nur du bist und mehr nicht? Wenn nichts und niemand dich gewollt hat, was ist dann? Und dann frag dich mal, was ist, wenn der Gott, der hinter all dem steht, das alles nicht ohne mich gewollt hat? Was ist dann? Und dann spür mal, was das mit dem Leben macht. Dieser Gedanke. So, mehr nicht. Zweiter Punkt. Der Mensch ist groß, weil er Abbild ist. Der Text, auf den sich das bezieht, da steht einmal, lasst uns Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Und dann ein bisschen später, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie. Der Mensch hat also Ähnlichkeit mit Gott. Das heißt überhaupt nicht, dass er göttlich ist. Da trennt die Bibel ganz scharf zwischen Schöpfer und Geschöpfen. Nicht annähernd ist er göttlich. Er ist dann noch eher auf einer Ebene mit all den anderen Geschöpfen, ja? Jemand hat gesagt, Jim Henderson ist, glaube ich, Musiker, der hat gesagt, ich habe im Laufe meines Lebens zwei Dinge erkannt. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. So, aber der Mensch ist sozusagen Partner Gottes. So wird er beschrieben. Spiegelbild, Freund Gottes, könnte man sagen. Und daraus folgt letztlich, der Mensch ist gut. Also jemand, der Gott ähnlich ist, muss gut sein, oder? Ich weiß, die Menschen, die ihr kennt, die sind nicht alle gut. So, die wenigsten. Und durch gut ist niemand. Nur, ich rede hier nicht vom Heute. Wir reden von einer Menschheit, wie sie wäre und wie sie war, wenn sie mit Gott in engster Verbindung steht, mit dem, von dem sie kommt. Die ist gut, war gut, wäre gut. Und weil das die tiefste ursprüngliche DNA des Menschen ist, diese Gottähnlichkeit, Gottes Ebenbildlichkeit, deshalb hat der Mensch seine Würde. Jedenfalls aus christlicher Sicht hat er seine Würde deshalb. Nicht, weil er so tolle Dinge leistet. Was ich gemacht habe, ich habe das Grundgesetz mir ausgedruckt, nicht alles, keine Sorge, aber ich lese mal ein bisschen was vor. Und ich habe gedacht, da könnten einem die Tränen kommen, wenn man das liest, was hier steht. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Pflicht, Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Absatz 2. Das deutsche Volk bekennt sich darum zur unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Absatz 3 lasse ich weg. Regelt nur was. Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Dann geht es um Männer und Frauen, das lese ich auch nicht vor. Ist auch wichtig, aber lese ich jetzt nicht vor. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Verfasser dieses Textes haben verstanden, was Menschenwürde ist. Was für eine Würde der Mensch hat, einfach weil er Mensch ist. Ich weiß nicht, inwieweit sie von christlichen Motiven geleitet waren, als sie das schrieben. Keine Ahnung. Das ist Grundlage unseres Staates. Ist uns eigentlich klar, wie genial das ist? Dass die Menschenwürde hier verankert ist, mit welchen Worten sie hier verankert ist. Jeder Mensch, dem du begegnest, jeder trägt das Bild Gottes in seinem Gesicht. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen bildhaft, ne? Vielleicht siehst du fast nichts mehr davon, aber das ändert nichts daran, dass er Ebenbild Gottes ist. Würdig. Deshalb ist jedes Leben wert, gelebt zu werden. Ich habe vor ein paar Tagen alte Freunde besucht und sie haben 3 Kinder adoptiert, angenommen. Ich bin nicht sicher, ob sie alle adoptiert sind. Pflegeeltern von diesen 3 Kindern. 2 davon haben Down-Syndrom. Sie haben bewusst diese Kinder angenommen. Und wir sprachen davon, dass er sagte, die Frühdiagnostik entwickelt sich dahin, diesen Chromosomenfehler öfter und öfter aufzuspüren und das Leben gleich abzubrechen, bevor es überhaupt beginnt. Er sagte, der Kleine hier ist 3, wäre wahrscheinlich nicht auf der Welt, wenn seine Mutter diese medizinischen Möglichkeiten gehabt hätte. Die Mutter kam, glaube ich, aus Kasachstan oder so. Und hättet ihr den Kleinen gesehen, das ist einer von den Menschen, die also schon an der Tür gewinnt er dich durch seine Ausstrahlung, durch seine Mimik, durch seine Augen, zieht dich in seinen Bann, ein Clown, ein kleiner Musiker, gebündelte Emotionen. Die Kindergärtnerin verlieben sich reihenweise in diesen Kleinen. Also ein Ebenbild Gottes. So, in Kindern wie diesen könnte es sein, dass man Gottes Ebenbild, Gottes Antlitz viel schneller erkennt als in meinem. Weil sie oftmals authentischer sind, ehrlicher, nicht selten viel fröhlicher. Und wenn sie traurig sind, dann so richtig, mit Leib und Seele. Also die Würde des Menschen. Deswegen kann ich als Christ nicht anders als Abtreibungsgegner sein. Also ich kann nicht anders. So, denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Okay, Praxisidee wieder zu diesem Punkt. Such mal das Bild Gottes in Menschengesichtern. Also in anderen Menschen. Nicht nur in den wunderschönen Gesichtern, was weiß ich, von dem Menschen, in den du dich gerade verknallt hast. Ne? Da ist er relativ einfach. Sondern irgendwie auch in alten Gesichtern, kranken Gesichtern. Such mal das Ebenbild Gottes in Gesichtern von Menschen, denen du am liebsten auf dem Weg gehst. Such mal das Ebenbild Gottes in deinem eigenen Gesicht, vom Spiegel. Du wisst ihr, was ich meine? So das Schöne, das Würdige am Menschsein zu entdecken. Ich glaube, es würde unser Denken über uns selbst und unser Denken über andere verändern, wenn uns das bewusster wäre. Ebenbilder Gottes, ob krank oder gesund, ob schlau oder nicht. Okay, letzter Punkt. Der Mensch ist groß, weil er ein Gestalter ist. Dieses Wort Abbild, was da steht, das meint noch ein bisschen mehr als das, was ich bisher gesagt habe. In der Antike haben Herrscher oft Abbilder, Standbilder von sich selbst in den Provinzen aufstellen lassen, wo sie persönlich nie oder selten anwesend waren. Also letztlich ging es darum, deutlich zu machen, trotz meiner Abwesenheit mache ich hier meinen Herrschaftsanspruch geltend. So. Und dieses Wort, das ist hier auch gemeint. In diesem Sinne meint der Text sozusagen, der Mensch ist sozusagen das Standbild, das Abbild, der Repräsentant Gottes auf Erden. Und deswegen bekommt dieser Mensch diesen Auftrag. Da steht, sie sollen Macht haben über, und damit aufgezählt, über alles im Grunde. Ne? Oder Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, füllt die Erde, bla bla, nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über, und dann zählt er auf. Also tatsächlich ist der Mensch mehr als einfach nur Existenz und Dasein. So, er ist ein Gestalter von Anfang an und er soll das sein. Er ist ein Forscher, ein Entwickler, ein Denker, ein Erbauer und er soll das sein. Wenn ein Archäologe heute irgendwo eine Höhle findet und da liegen irgendwelche Knochenreste von irgendeiner urzeitlichen Mahlzeit herum, dann kann in dieser Höhle erstmal alles gehaust haben. Wenn aber man sieht, dass da ein Feuer bewusst angelegt worden ist und wieder gelöscht worden ist. Und wenn da Werkzeuge herumliegen, die bewusst gestaltet worden sind, um damit irgendwie das Fleisch zu zerschneiden, dann weiß der Archäologe, hier war ein Mensch. Hier lebte kein Tier. Die Ähnlichkeit des Menschen mit Gott besteht auch in seinem Auftrag, Leben und Lebensraum kreativ zu gestalten. Kultur zu entwickeln, Wissenschaft zu betreiben, das Gesicht des Planeten zu gestalten. Also ich weiß nicht, ob Gottes Idee war, dass das hier jetzt alles noch aussähe wie, was weiß ich, wie zu Urzeiten. So, ihr kennt diese Story, diese Szene aus dem zweiten Kapitel des Genesis-Buches, da wo Adam den Tieren die Namen gibt. Dieser Text ist übrigens viel älter als den ich jetzt gerade vorgelesen habe. Er beschreibt mit anderen Worten, ich sage wieder mit anderen Bildern, die gleiche Sache. Vielleicht kannst du damit nicht so viel anfangen, mit einem nackten Adam, der sagt Löwe, Hund, Maus oder was. Aber wenn dir klar ist, dass dahinter das Denken steht, etwas, was benannt ist, ist damit auch gebannt. Also, was einen Namen hat, das kenne ich. Das hat sich mir ein bisschen verfügbar gemacht, das beherrsche ich. So, das macht mir keine Angst mehr. Beispiel, es macht für einen zweijährigen Jungen einen Riesenunterschied, wenn er im Dunkeln liegt und draußen ins Gewitter und er hat Angst. Es macht einen Riesenunterschied, wenn seine Mutter ihm sagt, schau, das war ein Blitz. Und jetzt hör hin, gleich kommt der Donner. Du hast zwei Worte, Blitz und Donner, für das, was dir unheimlich ist. Und schon kannst du es einordnen. Was Adam da macht, ist eigentlich einordnen. Ne? Das Leben ordnen, verstehen. Und dadurch machst du es dir ja beherrschbarer. Was einen Namen hat, das kenne ich. So, das ist eine Metapher, dieses Tierebenennen ist eine Metapher über das, die Welt gestalten, das Leben ordnen. Gut, so, tatsächlich soll der Mensch das also, der Schimpanse soll das nicht. Und er wäre auch überfordert, nehme ich an. Ich weiß, dass der Mensch seine Sache nicht so gut macht, nicht so gut. Gestaltung hat er oft umgewandelt in Zerstörung, Nutzung hat er umgewandelt in Ausbeutung, Verantwortung in Unterdrückung und selbst wenn man das erkannt hat, ist es nicht leicht oder eigentlich sogar fast unmöglich, denkt man, das wieder zurückzudrehen. Aber mir geht es heute noch nicht um dieses verzerrte Menschsein, sondern mir geht es heute um die Grund-DNA. Und so betrachtet bist du, weil du Mensch bist, ein Gestalter. Das gehört in deine Grund-DNA. Und das macht mit aus, dass du gottähnlich bist, dass du Gestalter bist. Du hast von Gott eine von Gott gegebene Verantwortung, dein Leben zu gestalten, den Lebensraum um dich herum zu formen. Und darum fühlt sich das so gut an, wenn wir etwas kreiert haben und es vor uns liegt und fertig ist. So, deshalb fühlt es sich so sinnlos an, wenn wir nur auf dem Sofa rumgammeln, jedenfalls nach einer bestimmten Zeit. Denken wir, oh, das ist irgendwie die Zeit, die verrinnt hier. So. Meine Praxisidee wieder, heißt schlicht und ergreifend, tu etwas. Tu etwas. Klingt arg simpel, aber wenn du das nächste Mal in freier Zeit in Langeweile versinkst, und manchmal, wenn sie uns hat, dann macht sie uns so richtig unaktiv, dann glaubt man kaum, dass man sie noch aufraffen könnte, dann tu etwas. Raff dich auf und tu etwas. Und wenn du nur die Küche putzt, danach fühlt sich das gut an. Danach, denn wir sind Gestalter. Ordner, behaupte ich. Tu etwas, was irgendjemand etwas nützt. Denn das liegt in unserem Wesen, das fühlt sich gut an. Für etwas zu sorgen, jemand etwas Gutes zu tun. Ein Spaziergang allein ist schon mehr als gar nichts. Immerhin nützt es dir was, es schüttet irgendwelche Botenstoffe in deinem Körper aus, die gut sind. Tu etwas. Und natürlich denke ich an mehr als das, ne, als diese kleinen Sachen. Du hast etwas von Schöpfergeist in dir. Kennst du das? Weißt du das? Und lässt du den raus? Oder machst du nur so? Ich weiß nicht, ob das in deinem Job geht. Dann such dir eine andere Form, wo du das kannst. So. Wie viel Zeit in unserem Leben vergeht dadurch, wo wir einfach nur tun, was wir tun müssen? Wo gestaltest du die Welt? Denn du bist ein Mensch, Mann. Du bist ein Mensch, du hast diese DNA. Zum Beispiel diese Welt fotografieren. Letzte Woche sehe ich Fotos von jemandem, von dem ich gar nicht wusste, dass er das kann. Gute Fotos. Und das ist ein bisschen gestalterisch, ein bisschen Kultur. Das ist ein Beitrag, der nicht wäre ohne. Das macht Menschsein aus. Oder einem Kind etwas beibringen. Es gibt Dinge, die du kannst, die ein Kind nicht kann. Du kannst ihm etwas beibringen. Frag es vorher, ob es es auch beigebracht haben will. Aber das ist Menschsein. Mit Freunden eine Band gründen oder was weiß ich. Ein Verein zu irgendetwas. Den Hof fegen und den des Nachbarn auch. Tu etwas, denn du bist ein Mensch. So, Schlusswort. Die Größe des Menschen, das habe ich heute nicht betont. Das klang vielleicht zwischen den Zeilen durch. Die Größe des Menschen ist allerdings in diesen Texten ganz klar mit der Verbindung zum Schöpfer verbunden. Ne, mit Gott verbunden. Die Größe des Menschen wird leicht zum Größenwahn oder zum Minderwertigkeitskomplex, wenn der Mensch sich von diesem Schöpfer abkoppelt. Wenn der Mensch vergisst, woher er kommt und was er eigentlich ist. Wie groß er ist, aber wie wenig göttlich er ist. Er ist nur Geschöpf, aber ein besonderes. So, aber von diesem handelt dann die nächste Predigt. Seit der Mensch sich vom Schöpfer abwendet, begleitet ihn ein Schatten und den kennen wir auch. So. Für heute ging es mir nur darum, geh mal mit Stolz nach Hause. Es gibt einen Gott, du bist es nicht. Aber du bist sein Mensch und das ist gut.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.